Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 20. Folge von Zugehört, dem Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Jörg Hehlmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. In unseren Podcasts bieten wir Ihnen Einblicke in unsere Arbeit zu sozialwissenschaftlichen und historischen Themen. Dieses haben wir auch heute vor. Es geht heute um etwas Maritimes, den Einsatz deutscher Minensucher 1991 im Persischen Golf, einer der ersten, heute beinahe vergessenen Auslandseinsätze der Bundeswehr nach der deutschen Einheit. Mit mir am Mikrofon sitzt heute Fregattenkapitän Dr. Christian Jentsch. Er ist Wissenschaftler am ZMSBW. Guten Tag, Herr Jentsch.
Guten Tag, Herr Kapitän.
Während sich im Sommer 1990 Deutschland auf die Einheit am 3. Oktober vorbereitete, besetzte der irakische Diktator Saddam Hussein im August 1990 den kleinen Golfstaat Kuwait. Im Januar 1991 begann der Zweite Golfkrieg. Eine internationale Koalition im Auftrag der Vereinten Nationen befreite Kuwait von irakischen Truppen. Daran war die Bundeswehr nicht beteiligt. Wie kamen jetzt aber deutsche Minensucher in den Persischen Golf? Oder anders gefragt, Herr Jentsch, warum kam es schon im August 1990 zum Einsatz der Bundesmarine? Ich persönlich kann mich noch gut an den Einsatz erinnern, weil einer meiner Soldaten aus dem Kompanietrupp meiner Kompanie, ein vormaliger Artillerist, an Bord von einem der Minensucher kommandiert wurde.
Ja, der Sommer 1990 war ja durch die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik durch den deutschen Wiedervereinigungsprozess geprägt bis zu diesem Zeitpunkt. Am 2. August wurde der Vertrag über die ersten gesamtdeutschen Wahlen in Berlin unterzeichnet und am selben Tag marschierten irakische Truppen in das kleine Emirat Kuwait ein und besetzten es und beanspruchten es später auch selbst für den Staat Irak. Es kam zu einer internationalen Situation, in der der UN-Sicherheitsrat nach sehr kurzer Zeit bereits den Einmarsch dahingehend beklagte, dass der vorherige Zustand wiederhergestellt werden sollte, und er erließ eine Resolution, die Resolution 660. Kurze Zeit später hat sich auch die EG bereits dazu entschlossen, diese Resolution zu unterstützen, und auch Deutschland unterstützte das. Allerdings lag der Schwerpunkt der deutschen Außenpolitik zu dem Zeitpunkt auf dem deutschen Wiedervereinigungsprozess. Ab dem 7. August, also schon 5 Tage später, begannen die USA eine Koalition der Willigen zu formen, der sich auch diverse europäische NATO-Nationen anschlossen, interessanterweise auch Mitglieder des noch bestehenden Warschauer Paktes, beispielsweise Tschechien oder Tschechoslowakei. Allerdings in der Bundesrepublik war Genscher, der Außenminister, gegen eine deutsche Beteiligung an diesem Einsatz. Er lehnte eine mögliche NATO-Option zur Durchsetzung eines Embargos als auch eine WU-Flottille ab. Er zielte sogar darauf hin ab, sich anzulehnen an die Sowjetunion. Allerdings wurde diese Auffassung nicht durch das Bundesverteidigungsministerium getragen. Das Bundesverteidigungsministerium unterstützte einen möglichen Marineeinsatz. Jetzt stellt sich die Frage, warum sollte die Marine eingesetzt werden zu dem Zeitpunkt? Und die Antwort kann man darin finden, dass das eine relativ kostengünstige und billige Maßnahme war, die politische Bereitschaft zum Burden-Sharing innerhalb der NATO, des Bündnisses, zum Ausdruck zu bringen. Und das hat es auch vorher schon einmal gegeben, im Jahr 1987. Daraufhin hat dann die Bundesregierung am 10. August beschlossen, ein Marineverband bestehend aus 5 Minenabwehreinheiten, Minensuchern und Jägern und 2 Unterstützungsschiffen in das östliche Mittelmeer zu entsenden, als auch sich an der NATO-Operation Anchor Guard zu beteiligen. Das war der Einsatz von AVEX-Flugzeugen im östlichen Mittelmeer und über der Türkei. Wie richtig diese deutsche Entscheidung war, zeigte sich bereits 10 Tage später, denn dort hat der amerikanische Verteidigungsminister Dick Cheney offiziell Deutschland angefragt und um die Unterstützung mit Minenabwehreinheiten gebeten.
Ja, Sie haben gerade eben, und da möchte ich noch einmal nachhaken, das Jahr 1987 erwähnt. Was geschah in diesem Jahr? Oder wieso entsandte die Marine während des Kalten Krieges Schiffe ins Mittelmeer zu einem NATO-Verband?
Ja, das hängt damit zusammen, dass wir mehrere Golfkriege haben. Je nach Zählweise, europäische, deutsche oder US-amerikanische, haben wir einen ersten, zweiten oder dritten Golfkrieg. Der allgemein erste Golfkrieg ist der sogenannte Irak-Iran-Krieg von 1980 bis 1988. Und im Rahmen des Irak-Iran-Krieges kommt es nun dazu, dass als eines der probaten Mittel im Persischen Golf Tanker angegriffen werden, sowohl vom Irak als auch vom Iran, als wirtschaftliche Kriegführung. Die USA haben ein erhebliches Interesse in der Region aufgrund der Carter-Doktrin und entsenden ihrerseits nun Kriegsschiffe in den Persischen Golf, um diese Angriffe auf die Tanker zu unterbinden. 1985 fragen deshalb schon die USA einmal an, ob Deutschland nicht bereit ist, als die NATO-Nation mit dem größten Umfang an Minenabwehreinheiten auch Minenabwehreinheiten in den Persischen Golf oder das Rote Meer zu entsenden. Auch zu dem Zeitpunkt hat der deutsche Außenminister Genscher abgelehnt und auf einen Verfassungsvorbehalt hingewiesen. Allerdings eskalierte die Lage zwischen 1985 und 87 weiter im Persischen Golf. Wir haben 1987 den Angriff auf das US-Schiff, die USS Stark, die von einer Exocet-Rakete getroffen wurde. Über 30 Tote, dann noch weitere 4 Tote im Laufe dieses Jahres, sodass die USA 41 Tote zu beklagen haben. Es kommt zu einer Verminung im Roten Meer, sodass die Gefahr nun auch näher an Europa heranrückt, und erneut stellen die USA die Bitte, dass sich doch die Europäer und auch die Bundesrepublik Deutschland mit Minensuchern an dem Einsatz beteiligen soll. Erneut lehnen Genscher und Kohl das Ansinnen ab. Allerdings wird auf dem G7-Gipfel Kohl direkt vom amerikanischen Präsidenten gefragt. Und er sagt zu, noch einmal wohlwollend zu prüfen und eine Kompensationsleistung zur Verfügung zu stellen. Diese Kompensationsleistung war noch nicht näher tituliert. Möglich war eine solche Kompensation durch 2 Entscheidungen aus der Frühphase der 1980er Jahre. Einmal der Beschluss des Bundessicherheitsrats, die Einsatzgrenzen für die deutschen Streitkräfte aufzuheben und auf das gesamte NATO-Gebiet auszudehnen. Das zielte zwar an die vermeintliche NATO-Nordflanke, die für die Marine von stärkerem Interesse war, aber ermöglichte damit jetzt auch einen Einsatz im Mittelmeer. Die Ministerien prüften, die Marine war nicht für einen Einsatz, sie sprach sich dagegen aus, aber das Bundeskanzleramt hat sich durchgesetzt und es wurde dann am 8. Oktober beschlossen, 3 Schiffe zur Naval On-Call Force for the Mediterranean zu entsenden. Das war ein NATO-Verband, der aufgrund von Bedürfnis zusammengestellt wurde und normalerweise 2-mal im Jahr für 3 Monate zusammentrat. Und dort hat Deutschland zur Entlastung der Alliierten, die ihrerseits Schiffe ins Mittelmeer und Rote Meer entsandten, auch Minenabwehreinheiten, 3 Schiffe entsandt, Zerstörer und Fregatten. Und auch im Laufe des Jahres lief der Minenabwehrverband der NATO aus dem Kanal, die Stena Fortune, in das Mittelmeer, wo sich auch eine deutsche Einheit daran beteiligt hat. Sodass wir 1987 4 deutsche Schiffe im Mittelmeer haben zur Entlastung des Bündnisses. Eine Kompensationsmaßnahme und ein wichtiger Beitrag zum Burden-Sharing. Und damit beginnt 1987-88 auch die erste deutsche Debatte über Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr. Es formieren sich in allen Parteien, vor allem der FDP und SPD, unterschiedliche Positionen. Einige Parteien sehen einen Verfassungsvorbehalt, dass das also durch das Grundgesetz nicht abgedeckt ist. Andere sehen durchaus die Möglichkeit und man erkennt, dass es eine Lücke gibt, die so noch nicht vorhergesehen war im Grundgesetz und geschlossen werden müsste perspektivisch. Allerdings geschah dies nicht, obwohl sich deutsche Einheiten auch 1988 und 89 an diesem NATO-Verband im Mittelmeer beteiligten. Seit 87 war die Bundesmarine ständiger Bestandteil dieses NATO-Verbandes im Mittelmeer, obwohl wir kein Mittelmeer-Anrainer waren. Ansonsten waren das nur Mittelmeer-Anrainer, die USA, die ja mit der 6. Flotte auch den größten NATO-Verband oder Verband eines NATO-Staates im Mittelmeer betrieben haben, und Großbritannien, das ja fast 150 Jahre lang das Mittelmeer als seinen eigenen Spielball betrachtet hat, war dort ebenfalls aus diesem Grund vertreten. Der Verteidigungsminister Rupert Scholz hat 1988 auch ein Gutachten verfasst, in dem er zu dem Schluss kam, dass dieser Einsatz abgedeckt war, gemäß § 87 und auch anderer Artikel des Grundgesetzes. Man darf nicht vergessen, Rupert Scholz war einer der führenden deutschen Staats- und Verfassungsrechtler in jener Zeit und hatte auch den Professorentitel. Und diese Auffassung würde das Verteidigungsministerium dann auch in den nächsten Jahren weitertragen und folgen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wenn wir über das Jahr 1987 sprechen, daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Und daran merkt man, dass man älter wird. Dass man diese neuen bzw. die neuen geschichtlichen Ereignisse quasi als Zeitzeuge miterlebt hat. Nun kennen ältere Soldaten, und das war die Überleitung dazu, dazu muss ich mich ja auch zählen, noch die Situation, dass bei einer Alarmierung beispielsweise ein Bataillon, ein Geschwader oder auch eine Flottille schnell die Heimatbasis verlässt, möglicherweise gar aus dem Stand. War das bei diesem Minenabwehrverband auch möglich? Oder traten bei der schnellen Zusammenstellung des Verbandes Probleme auf? Und wenn ich schon so frage, Herr Kapitän Jentsch, gab es sicher welche, oder?
Die Frage war jetzt nicht ganz offen gestellt, insofern. Man kann sagen, zwei Sachen sind zu beobachten. Das eine, die Marine hatte ja schon die Erfahrung aus dem Jahr 1987. Wenn eine Krise auftritt, kann sehr schnell eine politische Entscheidung dazu führen, dass es zum Einsatz der Streitkräfte kommt. Ich habe gerade erwähnt, am 8. Oktober ist der Beschluss getroffen worden, die Schiffe zu entsenden, und am 15. Oktober sind sie 1987 ausgelaufen. Die Marine erfuhr selbst am 10. August 1990, dass der Minenabwehrverband zusammengestellt werden soll. Der verantwortliche Offizier, der Befehlshaber der Flotte, weilte damals auf Helgoland, als er darüber informiert wurde, zu einer Festveranstaltung. Und er musste nun innerhalb von 4 Tagen für die ersten Einheiten den Verband zusammenstellen lassen, materiell und personell vorbereiten lassen. Ausgelaufen ist dann der Gesamtverband am 16. August aus Wilhelmshaven, aber die Einheiten aus der Ostsee, aus Olpenitz und Flensburg, sind schon am 14. ausgelaufen. Was bedeutet das für die Marine 1990 oder die Bundeswehr, zu diesem Zeitpunkt im August einen Verband zusammenzustellen? Es ist Feriensaison, das heißt, viele Soldaten hatten Urlaub, waren nicht in ihren Stützpunkten, und es gab noch keine Handys in der Bevölkerung weit verbreitet, als auch kein Internet. Man musste durch Telefonketten das Personal informieren, obwohl er im Großteil schon aus dem Fernsehen die Informationen darüber erlangt hatte oder aus den Tageszeitungen. Die damaligen Offiziere berichteten, dass zum einen sich viele Soldaten schon proaktiv freiwillig bei ihren Einheiten gemeldet haben, um zu erfragen, ob sie denn betroffen seien von dem Einsatz. Und ansonsten haben die Kommandanten versucht oder die Disziplinarvorgesetzten selbst das betroffene Personal der Boote, die ins Mittelmeer verlegen sollten, zu erreichen. Das ist auch gelungen. Mir ist kein Fall bekannt, dass Personal gefehlt hat bis zum Auslauftermin. Das größere Problem dürfte die Umrüstung der teilweise schon 30 Jahre alten Einheiten für den Einsatz im Mittelmeer betroffen haben. Einige der Minenjagdboote waren Holzboote ohne Klimaanlagen. Und wenn man sich vorstellt, dass die in das heiße Mittelmeer verlegen sollten, so mussten dort Kühlaggregate eingerüstet werden. Auf einem der Versorgungsschiffe mussten für zusätzliches Personal Holzkojen eingezimmert werden in Wilhelmshaven. Alles innerhalb einer Woche. Die Sanitätsbereiche mussten ausgestattet werden mit aktuellen Medikamenten als auch mit Personal. Und hier traf die Marine auf ein Problem. Denn das Sanitätspersonal war in vollem Umfang nur für den Verteidigungsfall auf den Dienstposten vorgesehen. Das war nicht für einen Kriseneinsatz der Fall, sodass Vakanzen ausgeglichen werden mussten, weil nicht bekannt war, wie lange der Einsatz dauern sollte. Es war nur ein Beginn festgelegt worden. Die Krise entwickelte sich und eskalierte weiter, musste auch ein OP-Team zusammengestellt werden. Es ist dann auf Form von Containern an Bord des Schiffes mittransportiert worden und ist ein Ärzteteam zusammengestellt worden, das auch als OP-Team fungieren konnte. Und etwas beunruhigend für die Soldaten war der Umstand, dass aus München extra ein Spezialist für Chemiewaffen herangezogen wurde.
Zu diesem Zeitpunkt war unklar, wie sich die Krise weiterentwickeln wird. Niemand wusste, dass sich Deutschland tatsächlich militärisch enthalten würde. Es war bekannt, dass der Irak im Besitz von chemischen Waffen war und auch willens war, diese einzusetzen. 1988 ist gegen die Kurden in Halabja sind chemische Waffen durch Saddam Hussein eingesetzt worden und er verfügte auch über Trägermittel, die durchaus das östliche Mittelmeer erreichen konnten. Insofern war ein bisschen Unwissenheit über die Zukunft, aber das ist ja auch typisch für eine Krise. Krise ist ja eine Situation, die nicht gesteuert und kontrolliert werden kann. Und zum anderen das schnelle technische und logistisch-materielle Ausstatten der Einheiten. Und zum anderen, ein letzter Punkt, die öffentliche Diskussion in den Medien, die Verunsicherung schaffte. Kommt es nun zum Kampfeinsatz oder nicht? Also da spielte so eine Art Effektheischerei eine Rolle, was aber anscheinend weniger die Soldaten selbst betraf, als die Angehörigen der Soldaten, die ihre Zeitsoldaten, Berufssoldaten oder auch Wehrpflichtigen ja nun in den Einsatz haben gehen sehen. Und es stellte sich auch die Frage für den Befehlshaber der Flotte, Admiral Braun, dürfen wir überhaupt Wehrpflichtige in einen solchen Einsatz entsenden? Er fragte nach im Führungsstab Marine und beim Führungsstab der Streitkräfte, erhielt aber keine aussagekräftige Antwort dazu, bis die Schiffe ausgelaufen sind und hat entschieden, lieber nicht weiter nachzufragen, sondern erst einmal zu entsenden.
Ich möchte noch mal eine Nachfrage stellen, obwohl Sie es vorhin in einem Nebensatz bereits erwähnt hatten. Wie war denn der Verband überhaupt zusammengestellt? Was für Einheiten müssen wir uns da vorstellen? Wer führte diese deutschen Schiffe unten auf der Verlegungsfahrt und dann später im Golf? Und vor allem die Art und Weise des Minensuchens. Wurden Minen gesucht oder wurden Minen gejagt?
Ja, also der Verband ist bereits mehr oder weniger durch den Inspekteur der Marine damals, Admiral Mann, zusammengestellt worden, sodass dann dem Befehlshaber der Flotte etwas die Hände gebunden waren. Er musste das ausführen und es wurde beschlossen, beide Arten der Minenabwehr, die Sie gerade angesprochen haben, die Minenjagd und die Minensuche abzudecken. Für das nicht so maritim oder militärisch geschulten Zuhörer möchte ich vielleicht kurz auf den Unterschied eingehen. Die Minenjagd beschreibt das aktive Suchen mit einem Sonar unter Wasser nach einer Mine. Es wird ein Unterwasserlagebild erstellt und diese Mine dann zumeist durch eine Drohne verbrachte Minenvernichtungsladung, also ein Sprengsatz oder durch einen Taucher, der den verbringt, zerstört. Während die Minensuche die passive Suche darstellt. Das bedeutet, ähnlich wie einem Kampf fahren Minensucher über ein Seegebiet hinweg, haben ein Räumgeschirr, das sie hinter sich herziehen. Das kann die Mine entweder auslösen oder abtrennen von ihrer Bodenverankerung, sodass sie danach zerstört werden kann. Und die Bundeswehr verfügte zu dem Zeitpunkt über eines der modernsten Minensuchsysteme weltweit, das sogenannte Troika-System. Das bedeutete, dort konnten Dummies, die ein Schiff simulierten, ferngesteuert über das Minengebiet geschickt werden und damit setzte man kein Personal oder keine Minensucheinheit mehr der Gefahr einer Detonation aus. Die haben eine Geräuschkulisse erzeugt und auch ein Magnetfeld, was ein großes Schiff simuliert und konnten damit auch Minen durch den Suchprozess zerstören, die normalerweise nicht durch klassische Minensucher zur Detonation gebracht werden konnten. Und der Verband setzte sich zusammen aus 5 Minensuch- und Minenjagdeinheiten, Booten, circa 40 Meter lang, 30 bis 40 Mann Besatzung und 2 Unterstützungseinheiten, die die logistische Versorgung des Verbandes sichergestellt haben und auch den Stab transportiert haben. Der Befehlshaber der Flotte musste nun die Entscheidung treffen, wer kommandiert diesen Verband. Und er traf die Entscheidung, er nimmt den dienstältesten Kommandeur einer Minensuchflottille aus der damaligen Zeit. Und das war der kurz vor seiner Versetzung, das sollte wohl im nächsten Quartal stattfinden, Fregattenkapitän Wolfgang Nolting, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist als späterer Inspekteur der Marine. Und der führte den Verband ins Mittelmeer. Der Zielhafen war Suda Bay auf Kreta. Der sollte am 3. September wurde er erreicht. Und er verblieb dort mit seiner Besatzung bis November Er selbst wurde als letzter abgelöst im Dezember 1990 und die Marine hatte geplant, einen Personaltausch jeweils nach 3 Monaten durchzuführen, um eine sehr lange Stehzeit des Verbandes mit wechselndem Personal im Mittelmeer sicherzustellen.
Ja, das war ja erstmal ganz interessant. Sind die kleinen Einheiten, Sie haben von 40 Meter langen Booten gesprochen und Sie hatten eben dann auch die kleinen ferngesteuerten Boote, die zu dem Troika-System gehörten, angesprochen. Sind die alleine durch die Biscaya gefahren bis ins Mittelmeer oder sind die verbracht worden auf einem quasi Containerschiff bzw. auf einem Transportschiff?
Die 5 Minensuch- und Jagdeinheiten, also die Boote mit Personal an Bord und die Unterstützungseinheiten, sind selbst den ganzen Weg gefahren. Deswegen hat es auch fast 3 Wochen gedauert, bis sie im östlichen Mittelmeer ankamen. Während die Seehunde, so werden diese Drohnen bezeichnet, mit einem Kondok-Schiff verbracht wurden. Das heißt, die sind nicht durch eigene Kraft angereist ins Mittelmeer und kamen erst deutlich später dort an.
Ja, vielen Dank. Sie hatten ja vorhin bereits darüber ausgeführt oder dazu ausgeführt, dass unter anderem ein Arzt mit dabei war, der sich in Seewaffen auskannte. Mit welchen weiteren Bedrohungen rechnete die Bundesmarine für ihre Schiffe und Boote im Mittelmeer, während am Persischen Golf ja Krieg gegen Saddam Hussein geführt wurde?
Momentan haben wir ja erstmal über diese Zeit vor dem Krieg gesprochen, die Verlegung während der Golfkrise. Der Krieg beginnt erst Mitte Januar 1991. Die Bedrohungswahrnehmung seitens der NATO als auch seitens der Bundesmarine blieb aber identisch. Es wurde angenommen, dass Saddam parallel zum Schmieden der Anti-Irak-Koalition durch George Bush Senior versuchen würde, die arabische Welt zum Krieg gegen diese Koalition zu bewegen. Das heißt, er arbeitete daran, den Heiligen Krieg auszurufen und arabische Nationen auf seine Seite zu ziehen. Und im Mittelmeer, diesem wichtigen Gebiet für die NATO, haben wir diverse arabische Länder, Syrien, Ägypten, die möglicherweise Sympathisanten sein könnten, obwohl Ägypten Teil der Anti-Irak-Koalition war. Aus diesem Grunde rechnete man damit, dass es zum einen zu terroristischen Angriffen im Mittelmeerraum kommen konnte auf den Verband. Aus dem Grunde sind dann am 7. September auch nochmal 10 Kampfschwimmer nachgeführt worden, die zum einen die seeseitige und landseitige Absicherung des Verbandes betrieben haben gegen terroristische Angriffe, als auch dieses eigene Marinepersonal ausgebildet haben. Denn das war nicht dafür vorbereitet, unter solchen Krisenbedingungen in einem fremden Stützpunkt die eigenen Schiffe und Boote zu schützen. Man war ja auf das Szenario des heißen Krieges im Kalten Krieg eingestellt, also hochintensive Kriegführung im Ostseeraum mit gesicherten eigenen Stützpunkten. Die zweite Gefahr bestand darin, dass so ähnlich wie während des Irak-Iran-Krieges der Irak auch Minen außerhalb seiner eigenen territorialen Gewässer ausbringen könnte, beispielsweise im Roten Meer oder eine Verminung des Suezkanals vornehmen. Und das war eine erhebliche Gefahr für den gigantischen Truppenaufmarsch, der parallel stattfand, die Operation Desert Shield, der Aufmarsch der Alliierten am Persischen Golf, vor allem auch in Saudi-Arabien. Über 90% des Materials und 80% des Personals sind auf dem Seeweg dorthin transportiert worden. Und die Hauptroute von Europa und von den USA führte durch das Mittelmeer und durch den Suezkanal. Aus dem Grunde musste dieses Gebiet, das östliche Mittelmeer, kontrolliert werden. Man brauchte Minenabwehrkräfte, die jederzeit im Falle von Minen eingesetzt werden können. Und Seeraumüberwachung gehörte dazu. Sukzessive hat die NATO, je mehr die Krise eskalierte, ihre Präsenz von Seestreitkräften im Mittelmeer erhöht. Und die Gefahr, die sicherlich in Deutschland am stärksten wahrgenommen wurde und auch am stärksten in den Medien diskutiert wurde, das waren die vorhin schon genannten C-Waffen, also chemische Kampfstoffe, über die Saddam verfügte und wo er wohl auch bereit war, diese einzusetzen. Und dieser Schurkenstatus, der ihm im Rahmen dieses Medienkrieges, der gerade von Seiten der USA anlief, angehängt wurde, den bediente er natürlich auch, sodass die Gefahr, die im Raum stand, deutlich größer erschien. Ob er nun willens war oder nicht, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen der Spezialist für C-Waffen, der mit eingeschifft wurde. Und zum anderen wurde geübt durch den Verband das Fahren unter den Bedingungen des Einsatzes von chemischen Waffen. Und ich kann Ihnen sagen, Anfang September, da machen viele Deutsche auch heutzutage, so sie dann reisen können, gern Urlaub im Mittelmeer und liegen bei 30, 35 Grad Sonne am Strand. Aber an Bord eines Bootes, das über kein Kühlsystem verfügt, mit einer ABC-Schutzmaske, bei 40 Grad Temperatur unter Deck, ist das dann kein Spaß mehr, sich auf diesen Einsatz vorzubereiten. Mal unabhängig davon, dass die Angst trotzdem mitschwamm und mitschwimmt. Denn das Personal wusste nicht, ob die Waffen eingesetzt werden oder nicht. Im Nachhinein war das zum Glück nicht der Fall, aber die Bedrohungswahrnehmung ist diejenige, die der Soldat in der Zeit im Einsatz wahrnimmt.
Was machten denn der Minenverband bzw. die Marine während der Kampfhandlung am Golf?
Der Minenabwehrverband hatte die Hauptaufgabe, Ausbildung durchzuführen und die verzugsarme Einsatzbereitschaft zur Minenabwehr sicherzustellen. Das bedeutet, im Tagesdienst wurde dort das Material auf Vordermann gebracht, es wurde Ausbildung betrieben, man übte mit den Verbündeten, beispielsweise mit den griechischen Marine, das Suchen von Minen, die hatten auch ein Übungsfeld vor Suda Bay. Und es kommt dann dazu, dass nicht nur der Minenabwehrverband Südflanke während des dann tatsächlich stattfindenden Golfkrieges sich im Mittelmeer befindet, sondern die Marine massiv Einheiten ins Mittelmeer entsendet. Das wird ja bis zu diesem Zeitpunkt größter Einsatz der NATO werden, der erste Kriseneinsatz der NATO überhaupt, die Operation Savangarde. Die Operation Savangarde bedeutete, dass das östliche Mittelmeer geschützt werden sollte. Das ganze Mittelmeer sollte kontrolliert werden, um die logistische Versorgung von Desert Shield sicherzustellen und zu gewährleisten. Aus dem Grunde wurden beispielsweise der ständige NATO-Einsatzverband Atlantik vor dem Bereich des Mittelmeers beordert. Der stützte sich dann auf Madeira ab. Dort war eine Einheit beteiligt. Er selbst fuhr aber nicht ins Mittelmeer. Die vorhin schon erwähnte 1987 für den Irak-Iran-Krieg aktivierte Naval On-Call Force for the Mediterranean, also der NATO-Verband für das Mittelmeer, wurde vom September an permanent verlängert. Dort waren ebenfalls deutsche Schiffe beteiligt, die im Mittelmeer eingesetzt waren. Die Deutschen haben für den Anfang des Jahres geplant, einen Zerstörer-Ausbildungsverband in den Atlantik zu entsenden oder auch ins Mittelmeer zu entsenden. Und auf den wurde dann durch die NATO ebenfalls zurückgegriffen. Das heißt, der SACEUR, also der NATO-Oberbefehlshaber für Europa, hat in Deutschland angefragt, ob der D6, so hieß dieser Verband, ins Mittelmeer fahren könne. Dem ist man nachgekommen und daraufhin verlegte dann im Januar der D6 und die NAVOC Format ins Mittelmeer. Das waren nochmal vier deutsche Zerstörer und Fregatten, die zusätzlich vorhanden waren. Es wurde für das Mittelmeer ein NATO-Minenabwehrverband aufgestellt. Das bedeutete, dass der deutsche nationale, noch unter deutschem Kommando befindliche Minenabwehrverband für den Zeitraum der NATO unterstellt wurde. Also der operative Kommando wechselte in dem Bereich des COMNAV South, dem Befehlshaber der NATO-Streitkräfte für das Mittelmeer. Insgesamt sind 20 Minenabwehreinheiten der NATO im östlichen Mittelmeer eingesetzt gewesen zu diesem Zeitpunkt. 5 von den Deutschen, die Belgier waren mit anwesend. Es waren im Raum ebenfalls die Italiener, die Türken und die Griechen, die Minenabwehreinheiten gestellt haben. Aber das östliche Mittelmeer war relativ leer von NATO-Kampfeinheiten, denn diese marschierten ja im Persischen Golf und im Roten Meer auf. Dort konnte man fast trockenen Fußes von der einen Seite des Golfs auf den anderen laufen, aber es fehlte eben die 6. Flotte im Mittelmeer, aus dem Grunde das Interesse an den deutschen Zerstörern und Fregatten. Es sind dann später auch noch der Minenabwehrverband für den Kanal, die Stanley Fortune, ins Mittelmeer verlegt worden. Und es wurden dann auch durch den SACEUR 3 Breguet Atlantik, Seeraumaufklärungsflugzeuge angefragt. Die Marine ist dem nachgekommen und die sind dann auf Elmas in Sardinien stationiert worden. Und operativ kann man sich vorstellen, ist das Mittelmeer in ungefähr 10 Boxen unterteilt worden und dort operierten überall NATO-unterstellte Einheiten, die unter dem Kommando des Befehlshabers Mittelmeer standen. Für Deutschland waren das zur Höchstphase im Februar von der Bundesmarine ca. 2300 Soldaten und 80 zivile Mitarbeiter und Beamte auf 17 Schiffen und 4 Luftfahrzeugen, die sich im Mittelmeer befanden. Also das sind über 7% des Umfangs der Flotte zum damaligen Zeitpunkt, die gestellt wurden. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass parallel dazu auch Teil der Operation der Einsatz von Luftwaffenstreitkräften war, beispielsweise der Einsatz der Allied Mobile Force in der Türkei, als auch von Flugabwehr-Raketenbatterien. Die Luftwaffe stellte dazu insgesamt ungefähr 500 Soldaten, die in der Türkei stationiert waren, im Rahmen derselben Operation.
Gut, kommen wir zurück zu unserem Minenabwehrverband. Nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir befinden uns also immer noch im Mittelmeer mit dem Minenabwehrverband. Die Luftwaffe hat Verbände in der Türkei. Nach der Beendigung der Kampfhandlungen, Herr Jentsch, im Irak und in Kuwait, wurde dann dieser Minenabwehrverband Südflanke schließlich doch in den Persischen Golf entsandt. Warum schickt man denn nun schließlich deutsche Minensucher überhaupt noch dahin?
Das Interessante daran ist, dass es nicht erst begann mit dem Ende der Kampfhandlungen, sondern am 11. Februar 1991 verfasst der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Mann, ein Papier, in dem er dem Generalinspekteur nahelegt, sich darauf vorzubereiten, einen Minenabwehrverband in den Persischen Golf zu entsenden. Admiral Mann hat Informationen von seinem Marineattaché aus Washington, dass man im Pentagon wohl für das Ende der Kampfhandlungen in Deutschland nachfragen würde, ob die Deutschen im Sinne des Burden-Sharings, wenn sie sich jetzt doch von den Kampfhandlungen enthalten haben, nicht an diesen Minenräumen danach beteiligen würden. Daraufhin rät Admiral Mann dem Generalinspekteur, das Ganze wohlwollend zu prüfen. Er lässt das auch prüfen in seinem Führungsstab der Streitkräfte. Der Chef des Bereichs für S3 war damals ein gewisser General Klaus Naumann, der später selbst Generalinspekteur der Bundeswehr würde. Und er prüfte das Ganze und schließt auch die Rechtsabteilung ein. Die Rechtsabteilung kommt zu dem Schluss, dass ein solcher Einsatz stattfinden könne, wenn es kein Einsatz ist. Es ging dabei um die Auslegung des Artikels 87a des Grundgesetzes. Und man wies darauf hin, wenn die Kampfhandlungen beendet seien, dann seien die Minen keine Waffe des Gegners mehr, es sei keine kriegerische Handlung und damit kein Einsatz, den die Exekutive befehlen würde, sondern lediglich ein technisches Minenräumen und damit humanitäre Hilfe. Unter dem Vorzeichen sei das Ganze wohl möglich. Der Führungsstab der Streitkräfte unterstützt das Ganze und wie sehr man dort der Diplomatie durch das Feingefühl von Admiral Mann zuvorkam, zeigt die USA-Reise des Außenministers Genschers, der nach dem Ende der Kampfhandlung am 28.02. sich in Washington befindet. Dort spricht er zum einen mit dem US-amerikanischen Präsidenten, mit dem Außenminister und dem Verteidigungsminister Dick Cheney. Und Dick Cheney bittet ihn doch darum, mal zu prüfen, ob die Deutschen nicht bereit seien, ihrerseits Minenabwehreinheiten in den Persischen Golf zu entsenden. Und Mann wies darauf hin, die Amerikaner wissen genau, dass die Deutschen über die größten und qualitativ hochwertigsten Minenabwehreinheiten innerhalb der NATO, wenn nicht gar der gesamten Welt, verfügten. Danach geht das Ganze recht schnell. Admiral Velasov telefoniert mit dem Verteidigungsminister und legt ihm nahe, am 5. März war das, ein Gespräch herbeizuführen mit dem Auswärtigen Amt, dem Bundeskanzleramt, zur Klärung des Sachverhaltes. In diesem Gespräch stellt sich heraus, dass das Auswärtige Amt wie 1987 gegen den Einsatz war, aber das Bundeskanzleramt war dafür. Und letzten Endes hat sich dann der Bundeskanzler gegenüber seinen Ministern durchgesetzt. Bundeskanzleramt und Verteidigungsministerium haben die Auffassung vertreten, Man solle diesen Einsatz unterstützen aus dem einfachen Grund, es ging darum, dass außenpolitisch doch ramponierte Ansehen innerhalb der Verbündeten wiederherzustellen durch diesen Einsatz nach dem Ende der Kampfhandlung. Dem kam man nach. Am 6. März hat die Regierung die Entscheidung getroffen, Schiffe in den Persischen Golf zu verlegen, und man griff auf die zurück, die schon darauf vorbereitet waren, ausgebildet waren und sich am nächsten am Persischen Golf befanden, der Minenabwehrverband Südflanke im Mittelmeer. Dieser ist dann aus der Unterstellung der NATO herausgelöst worden am 10. März. Damit war wieder der Befehlshaber der Flotte der Befehlshaber, und der Einsatzbefehl wurde erteilt, und bereits am 11. März haben die ersten Einheiten Suda Bay verlassen und haben die Reise Richtung Persischen Golf angetreten. Parallel dazu reiste eine Delegation des Flottenkommandos nach Bahrain. Das war das Land, das man sich ausgewählt hatte, um dort sich logistisch abzustützen. Zum einen, weil die Amerikaner dort seit Jahren positive Erfahrungen gesammelt haben. Das galt als eines der westlichsten Emirate in dieser Region, weil es auch am liberalsten war. Und man fing dann an, Vorbesprechungen zu treffen. Der Verband wurde dann noch unterstützt und verstärkt durch 3 Sea King, also Hubschrauber, die per Seetransport dorthin transportiert wurden. Es ist ein Ölbekämpfungsschiff, die Mellum, in den Persischen Golf verlegt worden. Und es sind dann später auch noch 2 Do-28 Ölaufklärungsflugzeuge in den Persischen Golf verlegt worden. Man kam dort Anfang April an, und kurze Zeit später, bereits am 10. April, liefen die ersten deutschen Einheiten aus in die Suchgebiete. Und dort erfolgte dann am 12. April 1991 die erste Sprengung einer aufgefundenen Marine durch das Boot Göttingen.
Im Persischen Golf fuhren ja eine ganze Menge Kriegsschiffe der Koalition auch zu dem Zeitpunkt noch zur See. Wie muss man sich die Führung und vor allem die Organisation dieser Flotten vorstellen? Vor allen Dingen, wie funktionierten die Unterstellung und die Organisation des internationalen Minenräums im Persischen Golf? Das waren ja nicht nur deutsche Minensucher oder Minenjäger, die dort operierten, sondern wahrscheinlich auch andere Nationen.
Ja, zum einen waren während der Kampfhandlung ca. 200 koalierte Kriegsschiffe, die sich im Persischen Golf befanden, vom kleinen Minensucher bis hin zu Flugzeugträgern und Schlachtschiffen. Für das Minenräumen waren es in erster Linie 6 NATO-Nationen, die sich daran beteiligt hatten. Es waren Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien und die Niederlande. Als einer der Anrainer hat sich später auch Saudi-Arabien beteiligt. Und ein Novum war neben der deutschen Beteiligung out of area, dass sich auch die Japaner mit 6 Minenabwehreinheiten an diesem Einsatz beteiligt haben. Da sich Deutschland nicht als Teil der Anti-Irak-Koalition fühlte und auch nicht Teil dieser Koalition war, musste ein anderer Modus operandi gefunden werden, sich dort einzupflegen in das Minenräumen am Golf. Und man griff darauf zurück, was die schon vor Ort befindlichen Einheiten, die auch der WEU-Angehörten, getan haben. Es gab seit Herbst 1990 unter der französischen Ratspräsidentschaft ein Treffen auf der Ebene der Verteidigungsminister oder Generalinspekteure, die den Einsatz der WEU-Einheiten koordiniert haben. An diesen Besprechungen nahm auch mehrmals Admiral Wellershoff teil. Und vor Ort gab es unter dem Befehl, nicht dem Befehl, sondern unter der koordinativen Kompetenz des französischen Admirals für den Indischen Ozean, den All-Indien, eine Koordinierungsbesprechung. Und dort hat auch der deutsche Kommandeur des Verbandes, damals der Kapitän Jacobi, daran teilgenommen. Er ist mit dem Flugzeug vorgereist, um an der Koordinierungsbesprechung vor Ort teilzunehmen. Und dort wurde beschlossen, dass man die Suchgebiete, das waren insgesamt 10 Stück, gleichmäßig unter den räumenden Nationen aufteilt, aber die Nationen völlig frei waren, wie sie das Räumen und Suchen im Suchgebiet selbst durchgeführt haben. 10 Gebiete deshalb: die Iraker haben als Teil der Waffenstillstandsverhandlungen ihren Minenlegeplan den Koalierten übergeben müssen. Daraufhin wusste man, welche Areale durch die Iraker vermint waren. Die schon vorhandenen Franzosen, Briten und US-Amerikaner haben festgestellt, dass der Plan ziemlich präzise war, dass die Minenfelder sich also dort befanden. Insofern haben die Deutschen zwei der Felder zugewiesen bekommen. In einem räumten sie zusammen mit den USA und in dem anderen mit den Holländern. Die Koordination vor Ort verblieb für das Minenräumen bei den Briten bis Ende Mai. Und es gab noch einen zweiten WEU-Verband, wo Deutschland nicht beteiligt war. Und das war die Embargo-Kontrolle, die weiterhin aufrechterhalten wurde.
Es gibt ja die Floskel, beim Minensuchen ist man Gott ganz nah. Und ja, das ist alles kein einfaches und vor allem kein ungefährliches Geschäft. Welche Gefahren bestanden im Persischen Golf und welche Probleme traten auf?
Ja, für das Minenräumen und Minensuchen sind es natürlich die Minen selbst. Minen sind meistens so ausgebracht, dass sie nicht so einfach geräumt werden können, das heißt, oder sollen. Das heißt, es ist oftmals ein Mix aus Ankertauminen und aus Bodenminen. Die Minen, über die die Iraker verfügten, waren zum einen recht einfache Minen, wie die LUGM 145. Das waren auf deutschen Technik des Ersten Weltkrieges basierende Kontaktminen, Ankertauminen. Zum anderen aber auch moderne sowjetische Magnetminen mit 400 Kilogramm Sprengstoff, die schon eine erhebliche Gefahr darstellten, und hochmoderne italienische Anti-Invasionsminen des Typs Manta. Wie gefährlich diese Minen waren, zeigen die Zwischenfälle von den Treffern auf den US-amerikanischen Schiffen USS Princeton und Tripoli, die für mehrere Tage dann ausscheiden mussten aus dem Einsatz, nachdem sie in Minenfeld im Februar getroffen wurden. Und das sind große Schiffe gewesen. Der Kreuzer hat erhebliche strukturelle Schäden davongetragen. Und das würde für so eine kleine Einheit wie eine Minensuch- oder Jagdeinheit katastrophal sein. Aber dafür waren sie ja ausgebildet, Minen zu jagen und zu suchen. Andere Probleme, die auftraten, waren beispielsweise die enorme Hitze in diesem Seegebiet. Dort haben wir am Tag Temperaturen von bis zu 50 Grad gehabt. Und es sind noch nicht in allen der Boote Kühlaggregate eingerüstet gewesen. Das ist zum Teil erst im Persischen Golf geschehen. Gleichzeitig haben wir maximale Umweltschäden in dieser Region. Über 900 Ölfelder brannten und es waren diese Schwaden vom rußigen Rauch in der Luft, die das Atmen erschwerten, die auch das Fliegen für die Hubschrauber im Persischen Golf problematisch gestellten. Die Hubschrauber operierten bei diesen Temperaturen schon an ihrer maximalen Leistungsgrenze, also noch heißer, und sie hätten gar nicht eingesetzt werden können. Was für viele der Besatzungsmitglieder noch problematisch war, waren beispielsweise die Inflexibilität der Bundeswehrverwaltung damals, wenn es um das Nachordern von Geräten für kalte Flüssigkeiten ging, weil viel zu viele Stellen in Deutschland mitprüfen wollten, auch mitprüfen mussten, damit der Gesundheitsschutz eingehalten wird. Der Veterinär musste das Ganze mitprüfen. Führte dazu, dass man eben unzufrieden war mit der Unterstützungsleistung, aber die Bundeswehrverwaltung war ja auch auf den Krieg in Europa damals strukturiert vorbereitet und nicht auf dem einen Satz im Persischen Golf. Des Weiteren die Distanz von zu Hause. Wie hat man den Kontakt gehalten mit der Familie? Telefonieren war auf der einen Seite möglich. Es sind dann beispielsweise Telefonkarten ausgeteilt worden, sodass der Kontakt gehalten werden konnte. Briefe spielten eine große Rolle. Und Sie müssen sich vorstellen, an Bord war das immer einer der wichtigsten Tage, wenn die Postpakete ankamen und die Kontakt von mit zu Hause gehalten werden konnte. Es sind auch Videokassetten verschickt worden. Und es ist ein Sorgentelefon eingerichtet worden durch die Marine, was dann auch recht positiv angenommen wurde, und auch ein extra Verbindungselement gab es in Wilhelmshaven, was sich um die Belange von Angehörigen gekümmert hat.
Ja, prima. Der Golfkrieg 1991 wurde, ja, man kann sagen, auch daran kann ich mich erinnern, sozusagen in Echtzeit mit eindrücklichen Fernsehbildern in die deutschen Wohnzimmer übertragen, auch mit Hilfe von CNN. Nach dem Krieg ebbte das Interesse an der Region allerdings schnell wieder ab. Wie war denn das mediale Interesse an diesem ja an sich positiven Marineeinsatz 1990-91?
Ja, das ist durchaus ambivalent, das Medieninteresse. Man kann einmal drei Phasen unterteilen. Die erste Phase ist die während der Golfkrise vor dem Golfkrieg. Dann die zweite Phase, die des Golfkrieges, Operation Desert Storm. Und dann die Phase der Zeit danach, als der Minenabwehrverband dann im Golf eingesetzt war. Die erste Phase war dadurch geprägt, dass zum einen Effektheischerei eine wichtige Rolle gespielt hat innerhalb der Medien, was auch zur Verunsicherung der Besatzung und Angehörigen beigetragen hat. Beim Auslaufen des Verbandes tauchten dann Berichte auf wie ich habe Angst um mein Leben, Angst vor Chemiewaffen, selbst Ober hat geweint, als der Wehrpflichtige auslaufen musste. Auf der anderen Seite ist unklar die politische Debatte. Kommt es zum Einsatz im Golfkrieg oder nicht, wird in den Medien transportiert. Das wurde durchaus in der Frühphase negativ wahrgenommen. Beispielsweise als der Verband in Suda Bay ankam, war dann nicht mehr die Gefahr, die im Vordergrund stand, sondern dass die deutschen Soldaten doch dort ja touristische Attraktionen wahrnehmen, am Strand liegen, die ein oder andere Taverne aufsuchten und sich mit Touristinnen vergnügten. Was dazu führte, dass so manche Ehefrau in Deutschland sich Gedanken darüber machte, was ihr Mann dort im Einsatz macht und führte dazu, dass dann auch die Ehefrauen zu Hause untereinander kommunizieren mussten und so manche Woge geglättet wurde. Auf der anderen Seite ebbt das Interesse dann während des Golfkrieges ab, weil auf einmal medial der Einsatz der Luftwaffe in der Türkei ein größeres Interesse hat. Und das ist für die Verbandsbefehlshaber vor Ort erstmal relativ angenehm, weil man da nichts mehr falsch machen konnte. Man konnte keine falschen Äußerungen von sich geben und auch so mancher Soldat hat das dann nicht mehr getan. Während dann in der Phase nach dem Krieg, da wünschte sich der Kommandeur des Verbandes, Kapitän Jacobi, dass die Marine oder stellte fest, dass die Marine doch zu passiv umgegangen ist mit dem eigentlich positiv wahrgenommenen Minenräumen am Persischen Golf. Dort hätte man durchaus aktiver mit den Medien umgehen können, um ein positives Bild dieses Einsatzes zu zeigen. Somit war man aus dem medialen Diskurs weitestgehend entfernt. Auch parallel dazu liefen weitere Bundeswehreinsätze, wie beispielsweise die Operation Kurdenhilfe in der Türkei und im Iran. Und das führt im Nachhinein eigentlich dazu, dass dieser doch recht große und lange Einsatz der Marine weitestgehend aus dem öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist und so ein Dornröschenschlaf fristet, nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn.
Sie hatten vorhin die Luftwaffe erwähnt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr in den Fokus der Medien gelangte. Nämlich als die Luftwaffe Jagdbomber und Flugabwehrraketen 1991 in die Türkei verlegte, haben einige Soldaten ihren Dienst bzw. Wehrdienst verweigert. Sie fanden, dass ihr Eid mit diesem Einsatz nicht mehr vereinbar sei. Gab es nun bei der Marine oder gar im Minenabwehrverband auch Kriegsdienstverweigerungen, so wie sie insgesamt zu dem Zeitpunkt in der Bundeswehr deutlich anstiegen?
Ja, das gab es. Innerhalb der mehreren Verbände, die eingesetzt wurden während des Golfkrieges, von 2250 Soldaten gab es 5 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung. Insgesamt waren das während des Zeitraumes 39, die in der gesamten Marine gestellt wurden. Um das nochmal einzuordnen, von den 500 Luftwaffensoldaten sind 71 Kriegsdienstverweigerungsanträge gestellt worden, die also in der Türkei eingesetzt waren. Allein im Januar waren in der Bundeswehr 994 Kriegsdienstverweigerungsanträge eingereicht worden. Und der Höhepunkt ist im Februar erreicht worden. Das waren fast 30.000 von Reservisten als auch Angehörigen der Bundeswehr. Das ist ungefähr das 3- bis 4-fache von dem, was ansonsten an Kriegsdienstverweigerungsanträgen statistisch zu verzeichnen war. Das ging danach wieder zurück nach dem Ende des Krieges. Allerdings ist festzustellen, dass die Zahlen doch doppelt so hoch blieben wie vor dem Golfkrieg. Das heißt, in Hinsicht auf die Kriegsdienstverweigerungsanträge war es zum einen situationsbezogen und zum anderen hatte das auch einen nachhaltigen Effekt auf die Bundeswehr, der dann auch später diskutiert wurde.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal resümieren. Wie hat denn dieser erste Einsatz out of area die Marine verändert, beziehungsweise hat er sie nachhaltig verändert?
nach dem, was ich bisher wahrgenommen habe, hat sich doch weniger verändert, als ich angenommen habe, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Das, was am stärksten verändert wurde, waren zum einen die logistischen Verfahren. Die wurden angepasst für einen Einsatz außerhalb des NATO-Bündnisgebietes. Zum anderen, der Marinesanitätsdienst musste in größeren Teilen neu strukturiert werden, weil, wie vorhin angesprochen, dort Probleme auftraten. Und es gab Auswirkungen auf die Rüstungsgüterbeschaffung für die Zukunft. Man hat festgestellt, dass alle Schiffe über eine SAT-Kommunikation, also Satellitenkommunikation, verfügen mussten. Denn in einem Krisenfall benutzen alle Länder ihre eigenen nationalen Kommunikationskanäle. Man kann auch kaum auf die wenig verfügbaren zivilen zurückgreifen. Es musste die Satellitennavigation überhaupt erst eingeführt werden. Das heißt GPS-gesteuerte Navigationsanlagen und die Bedrohungslage, die Gegneranalyse aus dem eigentlichen Krieg zeigte, dass die Bundeswehr doch Nahverteidigungssysteme brauchte, die dann auch später nachgerüstet wurden in einem Großteil der Schiffe. Ansonsten ist es interessant, wenn man sich den Gesamtbundeswehr-Auswertebericht anschaut. Der fokussiert sehr stark auf die Erfahrungen, die man mit der Luftwaffe gesammelt hat. Die Auswertung von Differenzen ist für die Marine deutlich geringer und kommt meist zu dem Schluss, dass die Marine durch ihre hohe Integration in die NATO und ihre Ausbildung nach NATO-Verfahren oder das Nutzung von NATO-Vorschriften, für jeden Wachoffizier ist die ATP-1, also eine NATO-Vorschrift zur Seefahrt, die Bibel, mit der er quasi ins Bett geht, führte dazu, dass die Marine sich problemlos in ad hoc zusammengestellte Verbände nach dem Task Group oder Task Unit Prinzip integrieren konnte. Man konnte problemlos die Fernmeldeverbindungen nutzen. Die Rules of Engagement in diesem Konflikt waren überhaupt kein Problem für die Marine. Und man identifizierte, dass man für eine Einheit im Einsatz ungefähr das 2,5-fache für Ausbildung in der Heimat benötigte. Und das hatte dann für die spätere Aufstellung der Krisenreaktionskräfte in der Marine eine wichtige Bedeutung, weil dort die 40% zugeordnet wurden, die in dem Ausbildungsstand einsatzfähig waren. Das heißt, die Marine ist rotiert und durchgelaufen und die größten Probleme wurden für Luftwaffe und Heer für die zukünftige Umstrukturierung wahrgenommen. Und man erkannte, dass eben ein Schnellboot perspektivisch wohl kaum für einen Einsatz fern der Heimat geeignet sei, gerade in diesen klimatischen Bedingungen. Und es wurde dann damit forciert, der Gedanke an ein Patrouillenboot, was dann später die Korvetten wurden, vorangetrieben. Ansonsten ging die Marine ja sukzessive in weitere Einsätze über. Schon ein Jahr später haben wir Sharp Guard, das 1992 mit den Vorgängermissionen beginnt, die Operation Southern Cross und alles wieder an der Südflanke des Bündnisses im Mittelmeerraum oder dem Indischen Ozean.
Bevor wir jetzt Anrufe von Zuhörern bekommen, die auf Schnellbooten zur See gefahren sind, sei aber ergänzt zu Ihrer Aussage von eben, dass sehr wohl Schnellboote beispielsweise auch am Horn von Afrika eingesetzt worden sind. Über den Erfolg oder Nicht-Erfolg wollen wir uns vielleicht ein anderes Mal unterhalten. Haben Sie erst einmal vielen Dank, Herr Fregattenkapitän Dr. Jentsch, für Ihre Ausführungen und Antworten. Können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn darüber auch etwas nachlesen?
Der maritime Aspekt des Golfkrieges ist bisher noch nicht wirklich wissenschaftlich aufgearbeitet worden. Es gibt einiges an Memoirenliteratur, das Sie in Publikationen zum Auslandseinsätzen der Bundeswehr finden, aber noch keine wissenschaftliche Aufarbeitung und Analyse. Da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden.
Ja, das klingt doch erstmal vielversprechend. Besten Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts aus der Reihe Zugehört angekommen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. In den folgenden Podcasts wollen wir uns über das Thema das Ansehen der Bundeswehr unterhalten, bevor wir uns dann Themen zuwenden wie die Besetzung des Balkans durch die Wehrmacht 1941, oder die Eroberung Kretas durch Fallschirm- und Gebirgsjäger, ebenfalls im Jahr 1941. Bleiben Sie uns weiterhin gewogen, bleiben Sie aber vor allem positiv gestimmt und Corona negativ. Tschüss, wie man im Norden sagt, und bis zum nächsten Mal, Ihr Jörg Hillmann.